Was ich auch immer schön finde, ist, wenn man versteht, dass das Konzept nicht nur die Arbeitswelt ein Stück besser machen möchte, sondern auch die Gesellschaft und unser privates Leben und auch unsere Gesundheit. Also dieses Ganzheitliche, was man mit Arbeit alles schaffen kann, wenn man eine gewisse Erfüllung darin findet und eine Selbstverwirklichung erzielen kann. Das macht New Work. Und das ist so schade, dass es so ein Buzzword geworden ist und viele darunter total falsche Dinge verstehen oder das so klein machen. Dabei ist es so groß und schön und hat mich wirklich vor ein paar Jahren einfach so gecatcht.
HR ungeschminkt.
Der ehrliche Personalpodcast. Mit Anjali
und Annika.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von HR Ungeschminkt, dem ehrlichen Personalpodcast. Ganz frisch mit der zweiten Folge nach der Winterpause und wie immer mit mir Anjali und der lieben Annika. Hallo, liebe Annika.
Hallo, liebe Anjali.
Ich freue mich ganz besonders, weil wenn wir über Retention reden und HR, gibt es ja dieses eine Wort, was immer so rumgeistert seit ein paar Jahren. Und das ist, wie überraschend, New Work. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir jemand ganz, ganz Besonderes zu uns in den Podcast eingeladen haben. Liebe Annika, you wanna do the honor.
Ganz kurz, Anjali, noch mal ein bisschen Ironie zum Start. New Work, das ist doch dieses mobile Arbeiten, ne? Oder ist das dieses Internet? Ich weiß es immer noch nicht.
Nee, New Work ist immer, wenn du was mit am Rechner machst. Also immer, wenn du irgendwie ein PC oder ein Handy oder ein Bildschirm benutzt, dann ist New Work.
Endlich hat mir das mal jemand erklärt. Danke, Folge zu Ende.
Nein. Vielen Dank.
Ich mache jetzt mal die Intro. New Work, das Wort, was in aller Munde ist, bereits seit einiger Zeit. Ich freue mich wahnsinnig, dass wir heute eine ganz tolle Gästin zu Besuch bei uns im Podcast haben. Und wir könnten uns keine bessere Person vorstellen, mit der wir dieses Thema gerne diskutieren würden. Und zwar haben wir heute Kira Marie Krämer bei uns zu Gast. Für alle, die Kira noch nicht von LinkedIn kennen sollten, Kira ist Autorin, Dozentin und Podcast-Host vom Podcast New Work Now. Zusätzlich hat sie Anfang 2024 ihr Buch New Work veröffentlicht, was es zeitweilig auch auf die Amazon-Bestsellerliste geschafft hat. Und Kira ist einfach für uns die absolute New Work-Expertin und deswegen freuen wir uns riesig, dass du heute da bist. Ein ganz großes Willkommen an dich, liebe Kira.
Danke für die Einladung und Happy New Year.
Happy New Year. Annika, was du vergessen hast zu erwähnen, Kira hat uns auch um 9 Plätze bei der Person Your Top Voice Podcast geschlagen.
Das ist richtig.
An dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch zum ersten Platz.
Dankeschön, danke.
Und wie wir unseren 10. Platz getroppt haben, ganz unauffällig.
Voll schön. Aber euch gibt's ja auch noch gar nicht so lange und dann direkt so einen Platz zu ergattern und eine Auszeichnung, das ist schon stark.
Aber ich glaube, Kira, du bist der größte Promi, der bis jetzt im Podcast war. Deswegen voll cool, dass du da bist. Wir sind sehr
Promi.
Aufgeregt.
Als Promi wurde ich auch noch nicht bezeichnet. Yay.
Dann heute. Wir sind sehr aufgeregt. Wir freuen uns wirklich sehr.
Schön. Ich freue mich auch, bei euch zu sein.
Wie sehr hast du dich darüber gefreut, gerade diese intelligenten Aussagen von Anjali und mir zu hören? Was genau ist denn eigentlich dieses New Work?
Ich habe es geliebt, besonders diese Aussage, nee, New Work ist doch das macht man dann am Rechner. Weil viele denken einfach, New Work ist Homeoffice oder die 4-Tage-Woche und dabei ist es so viel mehr. Das Konzept ist ja schon Ende der 80er entstanden und jedes Mal, wenn ich das erzähle, dann denken die Leute, warum ist das dann schon so alt und warum ist gerade so der Hype darum da? Und das hat die Pandemie dem jedenfalls ein bisschen was Gutes getan. So kacke wie sie war, hat sie dem Hype auf jeden Fall geholfen rund um New Work. Und was ist es? New Work entwickelt Arbeit weiter, sodass wir erfülltere Menschen werden. Das ist auch die Definition, die man in meinem Buch findet. Und da merkt man schon, es geht gar nicht darum, dass wir Homeoffice einführen, die 4-Tage-Woche oder dass es nur zum Beispiel um Führung gibt. Es geht um so, so viel mehr. Und zwar um dieses Ganzheitliche. Was ich auch immer schön finde, ist, wenn man versteht, dass das Konzept nicht nur die Arbeitswelt ein Stück besser machen möchte, sondern auch die Gesellschaft und unser privates Leben. Und auch unsere Gesundheit, also dieses Ganzheitliche, was man mit Arbeit alles schaffen kann, wenn man eine gewisse Erfüllung darin findet und eine Selbstverwirklichung erzielen kann, das macht New Work. Und das ist so schade, dass es so ein Buzzword geworden ist und viele darunter total falsche Dinge verstehen oder das so klein machen. Dabei ist es so groß und schön und hat mich wirklich vor ein paar Jahren einfach so gecatcht, weswegen das auch meine Passion geworden ist und ich dann da immer noch sehr gerne drüber rede, auch wenn es so ein Buzzword geworden ist.
Ich finde es eine richtig coole, ich finde es eine richtig coole Definition, muss ich sagen, wie du das Konzept quasi gerade einmal aufbrichst, weil genau das, was du sagst, es steckt so viel mehr dahinter. Dieses Thema ist nicht in 2020 plötzlich vom Himmel gefallen, was viele Leute denken in dem Modus, oh, wir haben jetzt Menschen ins Homeoffice geschickt, wir machen jetzt auch New Work, sondern es steckt einfach so, so, so viel mehr dahinter. Und das finde ich schon mal direkt erstes Key Takeaway von dieser Folge. Was genau ist eigentlich New Work und warum ist es wichtig, darüber zu sprechen?
Erstes Learning, wie man in der LinkedIn-Sprache sagen würde. Ne?
Ich habe mich total gefreut, als dieses Buzzword New Work kam. Also ich komme auch aus der Wirtschaftspsychologie und habe aber ganz früh irgendwie gemerkt, so hey, dieses HR-Verwalten, das reicht mir irgendwie nicht. Und irgendwie müssen wir den Leuten doch Spaß an der Arbeit bringen. Und es kann doch nicht sein, dass wir alle in dunklen Räumen sitzen und alle den Job hassen und dann aber gute Arbeit bringen sollen. Und ich habe mich total gefreut, dass es endlich so ein greifbares Wort gab, ne, weil New Work, das ist ja sehr eingängig. Aber habe dann auch gemerkt, und deswegen freue ich mich, dass du es auch so gesagt hast, Kira. Ich war so, ja, aber was genau ist es denn jetzt? Es kann ja nicht sein, dass ich ein neues Handy krieg und deswegen ist es New Work oder dass ich einfach überall erreichbar bin. Gibt es vielleicht eine griffige Definition oder vielleicht so, was muss da unbedingt mit rein?
Also die griffige Definition, die habe ich euch eben genannt, das ist die aus meinem Buch und ich glaube, die trifft es eigentlich auch ganz gut, wenn ich das so sagen darf. Was man vielleicht, um das nochmal einfacher runterzubrechen, auch sagen kann, dass New Work ganz individuell sein darf und dass es keine Blaupause gibt, die man einfach kopieren kann, nur weil Unternehmen oder Organisationen aus derselben Branche es so und so gemacht haben, bedeutet das nicht, dass andere Organisationen aus derselben Branche es einfach kopieren können. Und das heißt, New Work ist schon sehr viel Eigenverantwortung, sowohl für Mitarbeitende als auch Führungskräfte oder ganze Organisationen und jetzt nicht so einfach umzusetzen. Und ich glaube, das macht es auch vielen so schwierig, weil es ist einerseits schön, dass es so individuell ist und dass wir uns so ausprobieren können und dass es wenig richtig und falsch gibt. Aber andererseits ist es auch schwierig, dann zu sagen, okay, was ist denn jetzt überhaupt New Work? Also von daher, ich glaube, wir sollten einfach davon wegkommen, das zu versuchen zu erklären, sondern eher versuchen zu verstehen, dass Arbeit uns etwas Gutes tun kann. Und wie das aussieht, das darf jede Person für sich selbst entscheiden und jede Organisation. Aber es geht mehr darum, den Menschen in den Mittelpunkt zu rücken und nicht mehr nur auf Profit aus zu sein und auf Abarbeiten und Stunden absitzen, sondern auch mal um die Ecke zu denken. Und ich glaube, das ist auch New Work, einfach Dinge neu denken und auch hinterfragen und nicht, weil man es schon immer so die letzten paar Jahre gemacht hat, einfach so weitermachen und dann argumentieren, ja, haben wir aber immer schon so gemacht. Das funktioniert nicht mehr. Man muss neu denken und gucken, wie kann man sich den Gegebenheiten unserer schnelllebigen Welt anpassen. Und das macht jede Organisation und jede Person anders.
Wenn du es so ganz unverblümt sagst, ist es natürlich auch ein bisschen beängstigend. Natürlich denke ich irgendwie als Unternehmen so, wie mache ich das denn? Und ich habe ja auch rechtliche Rahmenbedingungen. Also gerade in Deutschland habe ich ja sehr starre Regelungen, wie du musst 11 Stunden zwischen den Tag 1 und Tag 2 haben. Du darfst nicht so viele Überstunden machen. Du darfst sonntags nicht arbeiten. Ich verstehe, dass Unternehmen sagen, ja, aber was ist, wenn gut gemeint ist oder wenn wir es in die falsche Richtung machen? Aber ich liebe, dass du sagst, der Startpunkt muss sein, stellt den Menschen in den Mittelpunkt und nicht Gewinn und Profit.
Ja, natürlich geht es auch darum, Organisationen müssen Gewinn machen und Umsatz machen, damit sie die Menschen, die da angestellt sind, bezahlen können, keine Frage. Aber man darf schon nochmal hinterfragen, wie kommen wir zum Ziel und ist die Reise, wie wir gerade zu unserem Ziel kommen wollen, wirklich so sinnvoll, wie wir das gerade machen? Oder kann man das vielleicht auch effizienter gestalten, besonders aufgrund der Digitalisierung, künstliche Intelligenz, all den tollen Tools, die wir bekommen und die uns zur Seite gestellt werden, kann man das nicht einfach nochmal hinterfragen und neu denken? Das darf noch in den Köpfen ankommen, dass es auch eine Mindset-Veränderung bedarf, besonders aktuell in dieser Wirtschaftslage, wo alles super schwer ist und dann sich nicht einfach dem hinzugeben und zu denken, ja gut, ist jetzt gerade eine scheiß Situation, Wirtschaft ist schwierig, wir haben gerade Probleme, KundInnen zu gewinnen oder Umsätze zu machen, wir müssen Mitarbeitende entlassen. Aber dann auch mal sich nicht dem einfach nur hinzugeben, sondern wirklich zu hinterfragen, macht das so Sinn, wie wir das gerade machen?
Du hast gerade bereits einen Faktor genannt. Du sagtest, das ist dieses eine Thema, auf dem die Pandemie uns ein Stück weit nach vorne gebracht hat, so schlecht wie in Summe diese Jahre auch gewesen sind. Was glaubst du, gibt's noch für weitere Katalysatoren? Also warum ist dieses Thema jetzt erst so in aller Munde aus deiner Sicht, wenn es diese Fragestellung rund um New Work und das Konzept eigentlich schon seit den 80ern gibt?
Also erstmal haben wir aufgrund der Pandemie gemerkt, okay, es funktioniert, wenn die meisten Menschen von uns von zu Hause aus arbeiten. Deswegen ist es ja auch, dass viele New Work mit Homeoffice gleichsetzen, weil wir das damals alle machen mussten. Wir wurden ja gezwungen, das zu machen. Und dann haben aber viele gemerkt, okay, es funktioniert. Und vorher dachten alle so, nee, wir müssen ins Büro kommen. Es funktioniert ja gar nicht anders. Arbeit muss im Büro stattfinden. Dass man da gemerkt hat, es funktioniert, ist schon mal der erste Punkt. Und dann aber auch danach, als die Pandemie dann abklang, dann auch nochmal zu merken, okay, wie möchte ich eigentlich arbeiten? Weil das, wie wir jetzt gearbeitet haben, hat für mich gut funktioniert. Ich würde schon gern wieder ins Büro, aber auch teilweise meine Flexibilität beibehalten. Ich finde es schön, dass ich tagsüber vielleicht auch mal private Dinge zwischendurch machen konnte. Das ist schwieriger, wenn ich zum Beispiel im Büro bin. Oder auch nochmal zu hinterfragen, brauche ich wirklich diese Stundenarbeitszeit oder kann es wirklich nach Leistung gehen? Und dann ist es aber auch noch so, dass die nächste Generation hinzugekommen ist. Also alle bashen sie zwar, die Generation Z, aber das hat auch viel dazu beigetragen, denn diese jungen Menschen haben auch Arbeit hinterfragt und haben durch ihre Eltern vielleicht auch eine gewisse Erziehung genossen, die die Generation von mir, also ich bin noch Millennial, eher nicht so genossen haben. Meine Eltern haben mir zwar auch immer gesagt, du kannst alles werden, was du willst, aber trotzdem habe ich eine gewisse Art zu arbeiten mit auf den Weg bekommen und auch dieses hierarchische Denken und dieses Respekt vor den Älteren und vor diesem Wissen und worüber sich jetzt alle Älteren beschweren, dass die jungen Leute so frech sind teilweise. Das hat aber doch dazu geführt, dass Arbeit neu gedacht wird. Und natürlich aufgrund dessen, dass sich der Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt verändert hat. Also das, denke ich, sind so die drei Hauptpunkte, aufgrund dessen Arbeit sich verändern muss, zwangsläufig.
Wenn man in die Geschichte der Arbeit guckt, ist ja immer wieder diese Umwandlung gab. Also früher habe ich auf dem Feld gearbeitet, weil ich einem Lehnsherr unterstellt war, ist auch das falsche Wort. Dann gab es diese ganzen Fabriken, wo man hingehen musste. Dann, da waren ja auch irgendwie 60, 70 Stunden Wochen und es hat sich ja immer weiter verändert. Und ich finde ganz persönlich dieses Bashing der Generation Z, ich bin denen total dankbar, weil ich bin genauso, wie du es gesagt hast, Kira, als ich in den Jobmarkt gekommen bin, ich war ja dankbar, dass jemand mir die Option gibt, dass ich gegebenenfalls für die 8 Stunden, die vereinbart sind pro Tag, 12 Stunden arbeiten darf und jederzeit erreichbar sein kann und nee, eine Gehaltserhöhung gerne erst nach 3 Jahren. Und da denke ich mir heute, ja, natürlich müssen wir das anders angucken und natürlich muss sich das ändern. Und ich glaube auch, dass durch Corona wir ja auch gemerkt haben, ich könnte ja jetzt auch für einen Job in Karlsruhe arbeiten und dadurch ist ja die Option viel besser. Also ich finde es toll, falls das noch keiner rausgehört hat.
Und was wir halt auch gelernt haben, wie wir miteinander umgehen möchten, so eine Krise zeigt uns ja auch, was wir alles als Gesellschaft schaffen können. Wir haben da wirklich was geschafft zusammen, indem wir irgendwie zusammengehalten haben, indem sich alle an gewisse Regeln gehalten haben oder jedenfalls der Großteil. Dann auch nochmal zu merken, okay, ich möchte so mit meinen Mitmenschen umgehen. Das hat auch die Art zu führen verändert und das hat die Art der Unternehmenskultur verändert. Deswegen, es ist nicht nur Homeoffice oder Büro, sondern es ist auch ganz viel Kulturwandel, der stattgefunden hat in dieser Zeit. Daran merkt man auch, dass New Work einfach viel, viel mehr ist als jetzt nur Homeoffice oder wie gerade alle wollen, Return to Office.
Du hattest eben gesagt, als du mit New Work in Berührung kamst, hat dich das total fasziniert und gefesselt und euphorisiert. Wie bist du denn mit New Work in Berührung gekommen? Weil es klang jetzt so, als wäre es vor Corona gewesen.
Nee, tatsächlich nicht. Ich sag immer, New Work hat mich gefunden. Also teilweise schon vor Corona, aber so, dass ich auf den Begriff aufmerksam geworden bin, das war erst später. Hintergrund: Ich habe einen Bachelor in Media and Communication Management gemacht, einen Master in International Marketing and Media Management und während des Masters habe ich mich als Freelancerin auch selbstständig gemacht und war dann im Eventbereich, im Social Media Marketing, überall mal unterwegs als Hostess und man hat sich ja dann auch in dem Alter so ein bisschen ausprobiert. Und 2019, nach meinem Masterabschluss, bin ich dann in die Festanstellung gegangen im Eventbereich und meine damalige Chefin meinte zu mir, sie hätte nicht genug zu tun für mich, dass sie eine 40-Stunden-Woche voll bekommen würde bei mir. Und ich wollte diesen Job aber so unbedingt gerne machen. Das war Eventregie. Wir haben zum Beispiel für die Deutsche Telekom, Porsche, PwC, sowas alles gearbeitet und da die großen Events verantwortet. Dass ich dann gesagt habe, okay, die 60%-Stelle bei dir nehme ich gerne an und bleib die restliche Zeit selbstständig im Marketing dann. Und konnte mich also so ausprobieren. Heutzutage gibt es einen Begriff dafür, das heißt Flexicurity, also Flexibility und Security. Ich hatte eine gewisse Sicherheit durch meinen Hauptarbeitgeber, auch eine finanzielle Sicherheit und aber auch durch die Selbstständigkeit eine gewisse Flexibilität. Damals gab es solche Worte ja noch gar nicht. Das hat sich irgendwie so etabliert oder ist dann irgendwann zu uns rübergeschwappt. Auf jeden Fall bin ich dann während Corona auf LinkedIn gestoßen erstmal, auf diese Plattform und dann über LinkedIn auf den Begriff New Work und habe dann gemerkt so, oh, wir machen anscheinend irgendwie ein Stück weit New Work. Und ja, habe dann mich da in das Thema reingefuchst und irgendwann gemerkt, es gibt keine Person, die das relativ einfache Konzept, also den Gedanken dahinter, was natürlich sehr komplex ist, aber der Gedanke dahinter ist relativ easy, dass jemand das auch so einfach wiedergibt und verständlich wiedergibt und zeigt so, das ist New Work und das kann jede Organisation machen. Und da braucht man jetzt einfach nicht sich zerdenken und alles bis ins kleinste Detail planen, weil es nachher eh nicht so wird, wie man sich es vorher vorgestellt hat. Und dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das jetzt. Und dann habe ich darauf auf LinkedIn mehr dazu gepostet und dann kam das alles so ins Rollen, was jetzt bis heute passiert ist. Also ein Podcast, ein Buch, die Speakings, Dozentin in dem Bereich. Also eigentlich ganz cool.
Was ich persönlich an dem Buch total cool finde, wenn man sehr viel in dieser LinkedIn-Bubble unterwegs ist, ist man ja schon so gefühlt im 98. Sublayer und diskutiert die Effektivität von folgender New Work-Maßnahme. Ich würde Brief und Siegel geben, dass viele der Menschen, die das tun, sich mit diesem Grundkonzept noch nie beschäftigt haben. Und viele Menschen, sind wir auch ganz ehrlich, die jetzt irgendwie damit gezwungen sind, als Unternehmen mit diesem Thema damit umzugehen, sagen, wo fange ich überhaupt an? Und ich finde, das Buch schafft sehr schön, Menschen genau an dieser Stelle zum Start einmal abzuholen und zu sagen, was genau wollen wir eigentlich von euch und warum ist dieses Thema so wichtig?
Das ist voll schön, dass du das sagst, weil das war auch das Ziel. Ich habe die Motivation für das Buch irgendwann gefunden, als ich bei einem Kunden war in Düsseldorf und habe kurz vorher von John Strzelecki, der jetzt Full Circle Moment auch in meinem Podcast war.
Sehr das coole war, glaub ich, Folge irgendwie. Übrigens, habe ich mir angehört.
Danke.
Verlinken wir euch gerne in den Shownotes.
Perfekt, sehr schön. Und dann, ich stand da, glaube ich, vor 2 Jahren bei einem Kunden und dachte so, ja, so ein kleines Buch, so wie von John Strzelecki, das Café am Rande der Welt, The Big Five for Life, das sind ja jetzt keine dicken Wälzer. Sowas einfach mitnehmen zum Kunden, das da lassen in der Bibliothek, dann können die Mitarbeitenden das lesen. Leichte Kost, einfach, was ist New Work überhaupt? Ja, und dann kam letztes Jahr ein Verlag auf mich zu und hat gefragt und ich dachte, ja, aber nur so. Dann haben die gesagt, ja, finden wir cool. Und dann habe ich noch die Aussagen meiner Podcast-GästInnen mit reingenommen, weil das ja auch super wertvoll ist, was ich da durch die Person lernen darf und was einfach für Mehrwert in diesen New Work Now-Folgen bisher schon passiert ist. Das ist ja bei euch hier genauso. Das ist ja ein Austausch von Wissen und Know-how. Das ist ja super wertvoll. Und dann habe ich gesagt, okay, das möchte ich gerne noch in das Buch mit einbringen. Und habe dann da Beispiele reingebracht, Podcast-GästInnen, das alles einfach erklärt, eigene Erfahrungen. Und dann auch so beispielsweise nochmal mit reingebracht, dass New Work ja auch für die sogenannten Blue-Collar-Jobs, also zum Beispiel eher so Handwerksjobs, auch gedacht ist. Das ist ja nicht nur was, wie Anjuli am Anfang gesagt hat, nur für die Rechner, weil du hast es ja auch sarkastisch gesagt und mit Ironie dahinter. Aber viele denken das. Viele denken, New Work können nur die Menschen machen, die am Laptop arbeiten. Und es funktioniert natürlich trotzdem auch für Handwerksbetriebe. Man kann Führung neu denken, man kann Teamtage einführen, man kann die Kultur überdenken, man kann Benefits einräumen, man kann sogar Arbeitszeiten hinterfragen, Muss ich wirklich als Handwerkerin wirklich morgens so früh anfangen? Kann ich vielleicht nicht auch wann anders arbeiten? Kann man das nicht irgendwie an den Biorhythmus anpacken? Ich bringe es immer so, so gerne nochmal. Ich habe so ein Beispiel auch im Podcast gehabt von jemandem, der im Krankenhaus New Work eingeführt hat. Und das denkt man ja im ersten Moment gar nicht. Und da nochmal so Beispiele dann aufzuzeigen, war mir im Buch dann auch super wichtig. Und das leicht und verständlich zu machen, sodass man das wirklich ganz locker mal eben lesen kann.
Das mit dem Krankenhaus finde ich wahnsinnig spannend. Anjuli und mir ist es total wichtig, in dem Podcast auch regelmäßig so diese, ich sag mal, Blue-Collar-Perspektive einzunehmen. Was mich da einmal total geflasht hat, ich war mit Queer Mentor im Februar 2024 auf dem Deutschen Fachkräftepreis und wir waren da eingeladen. Und da habe ich Konzepte gesehen von mittelständischen Unternehmen aus dem Pflegebereich, aus dem Handwerk, die zum Beispiel dieses starre Schichtsystem ganz stark für sich genutzt haben und damit als absolute Vorreiter die Möglichkeit auf 4-Tage-Woche eingeführt haben. Ich habe mich mit den Leuten unterhalten und meine so, wie krass, dass er das einführt, wie cool, das muss super komplex sein. Und die Ansprechpartnerin grinst mich nur einfach an und sagt so, ich glaube, das ist einmal was, was im Bürokontext viel schwieriger ist, sagt sie. Für uns ist es einfach nur eine Konfiguration in unserem Schichtplanungssystem ändern und einmal kalkulieren, was bedeutet das für unseren Personaleinsatz. Und das ist mir einfach durchs komplette Jahr danach so im Kopf geblieben. Das ist der Wahnsinn.
Ja, total. Und das ist so für viele manchmal ein No-Brainer, wenn das dann erzählt wird. Aber trotzdem braucht es diese Beispiele, weil wir uns manchmal solche innovativen Gedanken oder Dinge, die man umsetzen kann, gar nicht vorstellen können. Deswegen ist es so schön, solche Geschichten auch zu erzählen und auch schön, dass ihr das hier macht. Und du meintest gerade, ob ich ein bisschen erzählen kann. Es war Folge 47 mit David Ruben Thies. Und er hat erzählt, dass er als Krankenhausleiter oder das Krankenhaus selbst totaler Vorreiter in Deutschland ist und dass viele Krankenhäuser auch immer zu Besuch kommen und sich das abgucken und dann aber sagen, ja, bei uns wird das nicht funktionieren, aber gar nicht ins Tun kommen. Und es muss ja nicht immer dieses große Ganze sein, was man verändert, sondern es dürfen ja auch so kleine Dinge sein, bei denen beispielsweise, die sagen nicht PatientInnen, die sagen GästInnen, weil PatientInnen, dieses lateinische Wort, einfach auch ein bisschen negativ konnotiert ist, wenn man das jetzt übersetzt, oder auch nicht Krankenhaus in dem Sinne, sondern Klinik. Also es ist wirklich allein das Wording, was schon angepasst ist. Oder was ich so toll finde, das habe ich selber erlebt. Ich habe mir letztes Jahr das Kreuzband gerissen und war dann im Krankenhaus und dann hat ein junger Assistenzarzt dann mit mir den Papierkram gemacht und meinte dann auch so, was machen Sie denn beruflich? Und dann habe ich ihm das so erzählt und dann meinte er so, ja, wäre schön, wenn wir das hier auch anwenden könnten. Und ich so, ja, ich habe ein Beispiel im Podcast. Und dann meinte er so, okay, was machen die denn da im Krankenhaus anders? Und dann meinte ich so, der Papierkram, den Sie hier gerade mit mir machen, der wird von anderen Personen abgearbeitet, die da wirklich Lust drauf haben und nicht von ÄrztInnen. Und dann meinte er so, boah, das wird mir meine Arbeit so krass erleichtern, wenn ich einfach diesen Papierkram nicht mehr machen müsste. Und dann hätte ich viel, viel mehr Spaß an meiner Arbeit und könnte das tun, was wirklich mein Studium war und weswegen ich das angefangen habe, diesen Job. Das machen die nämlich in dem Krankenhaus, also in den Elbe-Kliniken. Und das ist so schön, weil es einfach so Kleinigkeiten sind, die aber dann das große Ganze viel, viel besser machen. Und die haben auch keine Probleme, Menschen, also Fachkräfte zu finden. Das ist auch so ein Punkt. Alle Krankenhäuser strugglen gerade damit, Menschen zu finden, die für sie arbeiten. Und die haben da kein Problem mit. Also wenn das kein Zeichen ist, was zu verändern, weiß ich auch nicht.
Du hast mir praktisch meine super Frage jetzt schon weggenommen, weil natürlich wollten wir einmal fragen, cui bono, also wem nützt denn New Work? Weil ja oft genau diese Argumentation kommt. Annika hat es eben schon so ein bisschen angedeutet mit, wann lohnt es sich denn? Was sind die KPIs? Im Grunde, mein Gefühl ist, dass wir ja gar nicht drum rumkommen, auf lange Sicht New Work zu machen. Ich sehe es auch bei den Firmen, die wir interviewen in der Retention-Staffel. Wir nehmen natürlich nur Leute, die was zu sagen haben zur Retention. Und eigentlich sind es auch immer Firmen, wo man sagt, die stellen Mitarbeitenden in den Mittelpunkt und die hinterfragen nochmal Sachen. Und auch die haben ganz klar gesagt, wir denken darüber nach, wie können wir es für unsere Handwerkenden auch besser machen. Und es gibt ja auch diese Bäckereifirma, wo du eben auch nicht mehr nachts um 3 Sonntagmorgen backen musst, sondern fand ich übrigens wirklich verrückt. Die haben gesagt, mittlerweile ist die Technik soweit, es gibt gar keinen Grund mehr, dass du so früh backen musst.
Ja, und das ist das Ding, so einfach nochmal hinterfragen, muss das denn wirklich so sein, wie es immer läuft, oder machen wir es einfach nur so, weil es immer so funktioniert hat? Und du hast es gerade gesagt, KPI ist super wichtig, klar, weil die EntscheiderInnen, die brauchen KPIs, keine Frage. Und es ist ja super schwer bei so Unternehmenswerten oder Kultur, das messbar zu machen. Und das ist ganz schön. Ich bin jetzt in einem Beirat von einem Startup und die heißen Hardjob und die machen jetzt Unternehmenswerte und die Kultur messbar. Also die haben so ein Tool entwickelt und auch KI, total interessant. Wenn du sowas messbar machen kannst, dann ist es ja viel einfacher, daran zu arbeiten und das zu verargumentieren, dass es wichtig ist. Bin mal gespannt, wo da zum Beispiel auch die Reise hingeht.
Bin ich bei dir. Auf der anderen Seite, ich finde manchmal, aber vielleicht bin ich da auch sehr blauäugig und sehr menschenpositiv. Ich habe immer schon das Gefühl, du merkst doch, ob es deinen Leuten gut geht. Du merkst doch, ob die gerne arbeiten. Und wenn du die ganze Zeit Sachen machst, die clearly nicht die Leute in den Mittelpunkt stellt. Also das fängt ja an bei, wir haben eine Bonusvereinbarung. Ach nee, der Bonus wird doch nicht ausgezahlt. Du wirst am letzten Tag der Probezeit gekündigt, aber dann bist du ja weg. Ich mir denke, ja genau, das spielt doch ins Team, das merkt ihr doch. Und ihr merkt doch auch, ob die Leute ein Urvertrauen haben oder ein Grundvertrauen dieser Firma gegenüber. Ich denke immer, es ist toll, wenn wir das messen können, aber eigentlich bin ich manchmal so wild und möchte sagen, es ist auch Menschenverstand. Also vielleicht ist es auch the right thing.
Was mich manchmal aufregt, ist, wenn ich so Diskussionen auf LinkedIn sehe, bei denen man für Themen wie Diversity, New Work, Hybrid Work, die Menschen sich dann darüber streiten, was denn der beste Business Case dahinter wäre. So. Und ihr wisst, ich bin ein riesengroßer Zahlenmensch, sehr analytisch eher von meiner Herangehensweise. Aber ich denke mir, man kann zu diesen Themen, du kriegst sie einfach meiner Meinung nach nicht wissenschaftlich in einen Business Case gegossen, weil egal in welche Richtung du den rechnest, du wirst ihn immer analytisch zerlegen können. So. Nummer zwei, müssen wir dann darüber diskutieren, was der Return on Investment auf Diversity oder New Work ist, wo ich mir denke, nee, müssen wir nicht. Wir müssen uns doch eigentlich mal die Frage stellen, warum machen wir das als Arbeitgeber? Auch nicht, weil wir Altruisten sind, sondern weil wir einfach sagen, wir möchten ein System schaffen, in dem Menschen produktiv zum Unternehmenserfolg beitragen können. Und wann machen Menschen das am besten? Wenn es ihnen gut geht, wenn ich mich als Unternehmen um sie kümmere und wenn ich meinen Fokus darauf lege, eine gute Kultur zu schaffen. Und wie ihr merkt, ich komme schon wieder in Rage. Ich finde nämlich, es gibt so Themen, Diversität, New Work Konzepte, wo ich sage, es sind doch einfach No-Brainer. Warum muss man da noch darüber diskutieren und so tun, als wenn man gerade irgendwie ein Prozess-Outsourcing einführt, sondern sich einfach mal fragen, vielleicht sollte ich das auch einfach mal machen, weil ich sorge dafür, dass es den Menschen einen Tick weit besser bei mir geht. Und ich habe noch nie jemanden gesehen, dem es echt schlecht geht und die Person dann sagt, und das war die produktivste Zeit meines Lebens, oder?
Ja, meistens ist es so, das geht dir dann danach schon leicht nach der produktivsten Zeit deines Lebens.
Ja, das ist ein sehr guter Punkt.
Ja, also es ist ja oft so, wie wir drei denken ja viele, ne? Warum muss man sowas messbar machen? Und das ist doch ein No-Brainer, dass sich was verändern muss. Und das ist auch schön, dass wir so denken. Und trotzdem gibt es gleichzeitig Menschen, die ganz, ganz anders denken und die dann so Sachen einfach so laufen lassen wollen, wie es war, weil sie denken, ja, irgendwann wird das wieder so funktionieren, wie es früher mal geklappt hat. Und diese Menschen sitzen meistens in Führungspositionen und die muss man erstmal überzeugen. Und deswegen, es ist besonders so in Corporates, ich merke das immer durch mein Umfeld von den Personen, die in Corporates arbeiten, so langsam, weil dann oft gesagt wird, wenn Veränderung angestoßen wird, ja, aber wir haben das doch immer schon so gemacht, warum sollen wir das verändern? Oder es ist gerade kein Problem, warum sollen wir überhaupt was innovieren? Also es ist so, dass wir ja nur verändern, wenn irgendein Problem herrscht. Und das nochmal zu hinterfragen und das Mindset dahingehend zu verändern, das ist so schwer.
Das haben wir immer so gemacht, das ist mein Lieblingssatz im beruflichen Kontext. Kriege ich immer schon zu leichten Puls. Wenn ich dich jetzt aber festnageln wollen würde, was sind denn konkrete Benefits von New Work aus deiner Erfahrung? Wissend, dass es natürlich individuell ist und nicht keine Blaupause, aber wenn du jetzt jemanden überzeugen möchtest in diesem Konzern, was sagst du denn?
Das sorgt für Mitarbeitendenzufriedenheit, also weniger Fluktuation. Also das ist für mich einfach so No-Brainer. Also da würde ich sagen, okay, also wenn das nicht ein Punkt ist, dann ciao, weiß ich auch nicht.
Ja, aber wir haben ja gar nicht so viel Fluktuation. Also das höre ich ja dann oft so. Ja, aber es ist ja gar nicht so schlimm.
Mhm, genau. Mhm. Ich lieb's. Ja, also das ist so für mich der Hauptpunkt. Und natürlich gibt's dann auch so Benefits, dass man im Vergleich zur Konkurrenz auch nochmal dafür sorgen kann, dass man mehr Mitarbeitende gewinnt und dass man als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen wird, wenn man es denn wirklich lebt und es nicht nur für Employer-Branding-Maßnahmen nutzt. Ist immer wichtig, erstmal die Basis zu schaffen und nicht einfach sich damit zu branden, wenn es nicht stimmt.
Ich habe tatsächlich, das muss ich kurz sagen, ich habe in meinem Netzwerk eine Person, die hat einen Job angefangen, einen neuen, mir wirklich das Blaue vom Himmel versprochen. Ja, so irgendwie coolste Tools, bester Tech-Stack, ganz viel Flexibilität, Homeoffice, flache Hierarchien. Turns out, die siezen sich. Die Person muss, wenn sie mal nach 8 Uhr morgens anfängt zu arbeiten, muss sie vorher Bescheid sagen. Und die ältesten Hiring-Tools, die du dir vorstellen kannst, da braucht man sich doch nicht wundern, dass die Person nach dem Job irgendwie nach kürzester Zeit wieder gegangen ist, wo ich mir so denke, dann geht doch offen damit um und sagt, wir sind irgendwie gerade ein ziemlich verstaubter Haufen und müssen das mal einfach ein bisschen umgekrempelt haben und genau dafür möchten wir dich haben, oder?
Ja, total. Ich habe letztens auch eine witzige Geschichte gehört. Das waren, ich glaube, für 80 Leute wollten die Pizza bestellen. Und dann wurde das ganze C-Level zusammengerufen, ob man sich denn in der aktuellen, ja du lachst schon Annika, ob man in der aktuellen wirtschaftlichen Lage sich denn erlauben könnte, für 80 Personen Pizza zu bestellen. Das hat sage und schreibe 3 Meetings gebraucht, ehe dann jemand eine Entscheidung getroffen hat für eine fucking Pizza. Weißt du, also das, die machen sich Probleme teilweise, wo keine sind.
Gab es eine Entscheidungsvorlage?
Überleg dir die Stunde, diese Menschen zusammenzutrommeln, rechne es auf den Stundenlohn. Da sind schon 3 Minuten diskutieren teurer gewesen als die Pizza.
Ja, natürlich.
Sorry.
Ich habe wirklich gedacht, das ist doch nicht euer Ernst. Und diese generelle Meeting-Kultur ist ja auch wirklich, habe ich auch letztens gehört, da hat eine Person fast täglich 7 Meetings, auch mit so Dailies und Jour Fixe und so. Und ich so, wann arbeitet die Person denn? Ja, schwer. Und ich denke, ja, also das ist auch nicht sinnvoll. Deswegen alles so mal zu hinterfragen. Es muss nicht immer dieses große Ganze sein. Wir müssen unsere Kultur komplett verändern, sondern vielleicht auch einfach die Meetingkultur. Reicht ja auch schon mal, das zu verändern.
Was ich mal gemacht habe, ich habe mich mal hingesetzt und den Wert des Meetings berechnet, weil du hast ja als HR alle Gehälter.
Sehr gut.
Mhm. Und dann habe ich einfach mich mal hingesetzt und ausgerechnet, wie viele Minuten hat es jetzt gekostet. Und das ist dann schon eine witzige Unterhaltung mit der Geschäftsführung, wenn du sagst, das waren übrigens x-tausend Euro, die ihr gerade besprochen habt. Was oft bei dieser KPI-Perspektive nicht bedacht wird, weil es ja auch schwierig zu messen ist, das Commitment und die Loyalität, die ich meinem Arbeitgeber gegenüber habe, durch den New Work-Ansatz. Also es gibt ja Studien zu normativen Commitment und affektiven Commitment, aber dass ich einfach sage, ich bin bereit, viel mehr in diesen Arbeitgeber zu stecken, weil ich weiß, ich habe diesen Selbstfindungsfokus. Wir haben diese People-Centric-Perspektive und es ist dann auch okay, wenn ich vielleicht mal nicht deliver, weil privat was ist oder so. Also und ich glaube, das kann man einfach nicht unterschätzen, wie viel das bedeutet, weil solche Firmen, das sind, glaube ich, die dann auch in den Krisenzeiten, wo gesagt wird, natürlich sitze ich jetzt hier 15 Stunden und versuche das zu retten.
Ja, ja. Point, Punkt, Ausrufezeichen.
Wusstet ihr, dass Shopify das als Feature hat, also dass quasi du angezeigt kriegst bei einer Mindestteilnehmerzahl von Meetings, wie teuer das Meeting quasi ist über eine Schnittstelle.
Hammer.
Ich habe nicht bei Shopify gearbeitet, aber ich kenne Menschen, die dort gearbeitet haben.
Ach, ich dachte, Shopify bietet das an, das Unternehmen
nein,
Shopify.
Nein, leider nein. Das Unternehmen Shopify hat das intern als automatisierte Berechnung, um diesem Meeting-Irrsinn halt gerecht zu werden. Ich würde auch da, liebe Community, wenn es hier irgendjemanden gibt, HRler bei Shopify, der oder die uns dieses Tool mal wirklich in echt zeigen kann, weil ich kenne es bisher nur von ehemaligen Mitarbeitenden dort aus Erzählungen. Ich feiere das total, wie gerne ich sowas einfach hätte. Ich finde, da merkst du so richtig, okay, jedes Meeting ist in gewisser Weise auch wieder ein Invest und wenn ich mir bei New Work-Themen die Frage nach einem Business Case stelle, dann muss ich sie mir auch bei so einem Meeting stellen. Und dann ist ja so ein Feature Gold wert. Also ich hätte total gerne so eins. Liebe Community, wenn hier Shopify-People zuhören, dann bitte meldet euch. Ich würde so gerne mal in echt sehen.
Und ich habe gerade gedacht, vielleicht machen wir in der dritten Staffel zu L&D und Orga-Design eine Folge zu Meeting-Kultur, zu dem Thema. Und wie man das ändert, Spoiler, ich habe es bis jetzt noch nicht hingekriegt, dass es nicht immer noch in meiner Perspektive zu viel war.
Same. Hast du es schon mal hingekriegt, Kira, dass du irgendwo eine richtig gute Best Practice gesehen hast, wo du sagst, das hat echt gefruchtet auf Meeting-Kultur?
Nee, auch leider nicht. Aber was ich für mich rausgefunden habe, ist, dass ja auch nicht jedes Meeting ein Meeting sein muss, ja, aber auch nicht eine E-Mail, sondern man darf ja auch einfach ganz normal telefonieren. Und bei mir kann man in meinem Calendly auch so 15 Minuten Slots zum Telefonieren buchen. Und das Geile ist, ich kann parallel dann, weiß ich nicht, Wäsche falten, mit dem Hund rausgehen, irgendwie so einen Kram noch machen, der jetzt schon dafür sorgt, dass ich mich weiterhin auf das Gespräch konzentrieren kann, aber trotzdem parallel noch was machen, weil nicht jedes Meeting muss auch ein Meeting mit Bild sein. Das habe ich zum Beispiel auch. Ich habe mehrere Mentees und das Kennenlernen mache ich dann schon mit denen so einmal, dass man sich auch sieht und so. Aber sonst sage ich, Leute, ich telefoniere mit euch. Wenn das für euch nicht funktioniert, dann bin ich die falsche Mentorin. Aber das reicht, ja? Also denen Tipps mit auf den Weg zu geben, dafür müssen wir uns nicht sehen. Und wenn man mal irgendwas besprechen muss und einen Bildschirm teilen muss, kann man das auch mal machen. Aber es muss nicht jedes Meeting ein virtuelles Meeting sein.
Abgesehen davon, dass es auch besser für uns alle wäre, wenn wir uns mehr bewegen während der Calls.
Ja.
Ich glaube, liebe Annika, es sei denn, du hast noch Fragen, so Konzept, New Work und Mindset habe ich verstanden. Wir versuchen ja schon immer sehr praxisorientiert zu sein. Oder wie ich es nenne, nur ein halber Laber-Podcast. Wenn ich jetzt HRler in meinem Unternehmen bin und irgendwie mehr in dieses New Work möchte, wie fange ich denn an? Also gerade aus der jetzt nicht CEO-Perspektive, wie würdest du mich beraten? Oder was wäre dein erster Tipp für mich?
Der erste Tipp ist, wenn man New Work-Elemente einführen möchte, es nicht New Work zu nennen, weil da schon viele denken, womit kommt die Person denn jetzt um die Ecke? Das heißt, wenn ihr was verändern wollt, nehmt so Begriffe, die nicht so buzzwordig sind, sondern die man wirklich auch etwas konkreter erklären kann. Und wichtig ist, wenn man was verändern möchte, Beispiele zu haben, konkrete Beispiele zu haben, auch aus der Branche gerne, KPIs zu haben, auch mal eine Mitarbeitendenumfrage zu machen. Oder wenn man das sowieso macht, vielleicht nochmal regelmäßiger einzuführen. Hört sich so einfach an, aber kann teilweise so viel Klarheit schaffen. Und wenn man das als vorbereitende Maßnahme macht, bevor man zur Geschäftsführung geht, hat das viel mehr Triebkraft, als wenn ich jetzt einfach sage, ja, wir müssen jetzt hier was verändern. Und nicht einfach sagen, hier läuft was schlecht, wir müssen was verändern, sondern vielleicht mehr auf die Schiene gehen, lass uns mal darüber nachdenken, weil man hört nicht sehr gerne, dass irgendwas schlecht läuft im eigenen Unternehmen, dass man deswegen was verändern muss. Also da nochmal die Argumentation zu überdenken und vielleicht auch mal ChatGPT fragen, wie man das am besten macht.
Wäre es denn eine Option, ich habe das immer aus der Perspektive von people-centric genommen, dass ich zum Beispiel gesagt habe, wir gucken uns jetzt mal nur HR intern, ne? Man muss ja bei sich selber anfangen, mal die Prozesse an und gucken, für wen machen wir die? Also bringt das den Mitarbeitenden was oder ist es vielleicht, weil ich denke, ich brauche die oder aus dem Wahn? Wäre das zum Beispiel eine Option, dass man sagt, also praktisch eine Employee Journey machen?
Klar, und auch die Vorteile für jede einzelne Person aufzeigen. Wir sind Gewohnheitstiere, keiner von uns verändert sich gerne und Veränderung birgt immer eine gewisse Angst, sagen wir es so. Dann einfach nochmal aufzuzeigen, was ist der Vorteil für jede einzelne Person im Unternehmen, wenn man dann gefragt wird, so, ja, warum machen wir das denn jetzt überhaupt? Das ist immer ganz gut, weil wir sind schon auch gerne EinzelkämpferInnen und auch manchmal ein bisschen egoistisch und sind auf unseren eigenen Vorteil bedacht, was auch vollkommen in Ordnung ist. Und dann nochmal zu verstehen, warum das Unternehmen sich jetzt gerade verändert, warum das angepasst werden muss, warum wir jetzt vielleicht auch digitale Produkte einführen oder Tools einführen und dass das keine Angst bergen soll, dass man dann automatisch den Job verliert, sondern dass man einfach ein gewisses Up- und Reskilling auch machen kann in gewisser Weise.
Es muss ja nicht gleich Jobverlust sein. Aber ich hänge jetzt noch bei der Meetingkultur, ne? Wir haben immer schon das Management-Meeting frei Donnerstagabend um 19 Uhr gemacht und danach haben wir dann alle noch einen getrunken und war ganz toll. Und dann zu sagen, ja, wir haben jetzt Eltern vielleicht in der Führungsriege und für die ist Donnerstagabend gar nicht die beste Idee, sondern vielleicht Mittwochvormittag. Ich glaube, ganz viel ist ja auch Unsicherheit. So, habe ich jetzt immer alles falsch gemacht? Kritisierst du meinen alten Weg? Und wenn ich gerade diese Perspektive im Unternehmen habe, wo Leute gar nicht sagen, ich habe Angst, dass ich meinen Job verliere, sondern die einfach sagen, wir wollen das gar nicht ändern. Also das war ja für mich immer total gut mit dem Donnerstagabend-Meeting zum Beispiel. Wie gehe ich damit um?
Aufklärungsarbeit. Ne, wie du gerade sagst, das mit den Eltern, das versteht ja jeder. Also wenn man das auf einmal nicht mehr machen kann, ist natürlich schade, wenn es gut gefallen hat. Aber wenn sich Lebenssituationen bei Menschen ändern, dann nicht einfach sagen, wir machen den Donnerstag jetzt nicht mehr, sondern dann zu erklären, wir haben jetzt Eltern in dieser Position, für die passt es nicht mehr so gut. Klar hat es uns immer gut gefallen, aber wir wollen natürlich auch, dass es für alle gut passt und so. Vielleicht auch einen Kompromiss finden und nicht direkt sagen, das wird jetzt nicht mehr so gemacht, sondern erstmal einen Kompromiss oder offen sein für einen Kompromiss und erklären, erklären, erklären. Kommunikation ist so wichtig und vergessen so viele.
Es ist ja auch manchmal schwierig, weil du dich ja mit dem Thema so viel befasst als HR oder als jemand, der das einführen will und das für dich so klar ist. Das wäre, glaube ich, auch mein zweiter Tipp. Viel, viel mehr reden, als man denkt darüber.
Ja, und auch nicht erwarten, also wenn jetzt hier zum Beispiel auch Personen zuhören, die jetzt nicht im HR sind, dann nicht erwarten, dass HR automatisch auf einen zukommt und was New Work-mäßiges einführt, sondern das darf jede Abteilung machen. Das ist nicht nur die Verantwortung von einer People and Culture Abteilung. Das darf jede Abteilung einführen. Ich habe mitbekommen, wie zum Beispiel eine IT-Abteilung das eingeführt hat, losgelöst von HR-Mitarbeitenden. Sich da nicht so zu begrenzen, ist ganz wichtig.
Ich finde, das sind wahnsinnig gute Schlussworte. Und wie immer kommen jetzt mal unsere drei Key Learnings aus der heutigen Folge für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich würde sagen, jeder von uns nennt ein Key Learning, was die Person mitnehmen sollte aus der heutigen Folge. Und man darf sich nicht wiederholen, was die andere Person gesagt hat. Darf ich anfangen?
Ja, geil. Erst super schwere Bedingungen machen und dann genau, aber und dann anfangen. So wird's
so bin
gemacht.
Ich. So bin
New
ich.
Work. Ganz New Work hier. New Leadership.
Bist du Führungskraft?
So, Annika,
aber nicht,
fang doch mal an.
Wir haben doch keine Weisungsbefugnis hier an Julie.
Nee, das, ich glaube, das ging auch insgesamt, ob du Führungskraft
meint
bist.
Meint ihr, Weisungsbefugnis ist so eins der deutschesten Worte des, ja, oder?
Nee, aber das deutscheste Wort ist Lebenserhaltungskosten. Das ist einfach das deutscheste Wort.
Und Beckenrandschwimmer. Oh ja. Gibt's auch, glaube ich, nicht in irgendeiner anderen Sprache.
Ist auch wirklich weird, was der Mehrwert von diesem Wort. Aber ich finde, Lebenserhaltungskosten sagen alles darüber aus, wie Deutschland Kosten und Leistung und Verdienen und so managt. Ne? Das brauchst du, damit du nicht stirbst. So, Annika, dein Learning.
Mein Learning. Ich habe es ja ganz am Anfang schon gesagt und möchte es jetzt wirklich auch noch mal am Ende sagen, weil ich das einfach so einen super wichtigen Punkt finde, den Kira zum Start genannt hat. Und zwar ist mein Key Learning, New Work gibt's bereits eine ganze Weile. Nein, es ist nicht in der Pandemie entstanden. Nein, es ist nicht virtuelles Arbeiten, hybrides Arbeiten, was am Laptop machen, Workation. New Work ist auch keine Workation. Das hatten wir heute noch gar nicht so ausgeschlachtet, diese mehr. Dafür haben wir dieses Buzzword jetzt nochmal genutzt. New Work stellt den Menschen in den Mittelpunkt und ermutigt dazu, auf Dinge anders zu schauen und zu sagen, wie kann Arbeit mir auch eigentlich gut tun und nicht nur, ja, ich bin jetzt auf der Arbeit, um irgendwie meine Lebenserhaltungskosten, wie Anjuli sagen würde, zu verdienen. So, das ist mein Key Learning aus der Folge. Liebe Anjuli, was ist denn deins?
Puh, Glück gehabt, ich darf als Zweite. Aber Kira ist auch die Expertin, ist vielleicht fair.
Genau, deswegen.
Was ich total spannend fand und mir auch so nicht klar war, wie individuell New Work sein muss, damit es ein konsequentes New Work ist. Und das finde ich ganz, ganz toll, weil ich Herausforderungen mag. Und ich glaube, das ist einfach auch the way to go. Ich finde es aber auch total wichtig, Das heißt auch Trial and Error. Einfach mal anfangen, einfach mal probieren. Es gibt nicht die Blaupause, wo du sagst, jetzt hast du New Work richtig oder falsch gemacht. Also das macht mir Angst und Hoffnung zugleich.
Sehr schön. Ja, ist super schwer, irgendwas zu sagen. Ich kann ja Lebenshaltungskosten sagen. Learning des Podcasts.
I love it. Ja, wie schön.
Super, fertig. Nein, Quatsch. Ich würde als Learning nennen, habt keine Angst, etwas zu verändern und ersetzt zu werden, sondern nehmt eure Karriere und eure Entwicklung selbst in die Hand, denn Stillstand ist das Schlimmste, was heutzutage passieren kann.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich glaube aber auch, weil ich gerne auf was Positivem enden würde, dass viele Unternehmen, mit denen wir arbeiten oder Kontakt haben, ja auch schon sehr viel New Work machen und es vielleicht nicht so nennen und es vielleicht nicht wissen. Aber wir sind ja schon ein sehr gutes Stück weitergekommen.
Ja, es hat sich super viel entwickelt. Es darf noch mehr passieren, klar. Wir sind super darin zu meckern. Aber es ist auch schon sehr, sehr viel Gutes passiert.
HR ungeschminkt, Cross-Promo. Und auch im Januar haben wir eine Podcast-Cross-Promo-Empfehlung für euch. Diesmal den Podcast Arbeitsrecht für Arbeitgeber, in dem Dr. Alexander Scharf und Jens Buchwald, zwei Fachanwälte für Arbeitsrecht, über alle relevanten Fragen aus der Praxis im Arbeitsrecht sprechen und es so aufarbeiten, dass es auch Nichtjuristen verstehen. Der Podcast bespricht im Grunde alle arbeitsrechtlich relevanten Themen, die wir im Praxisleben als PersonalerInnen benötigen. Reinhören lohnt sich auf jeden Fall, aber Dr. Alexander Scharf sagt uns auch nochmal, warum es sich konkret lohnt.
Ja, erst einmal vielen, vielen Dank, dass wir die Möglichkeit haben, unseren schönen Podcast hier vorstellen zu dürfen. Worum geht's in unserem Podcast? Ja, wir beantworten arbeitsrechtliche Fragen und zwar aus Arbeitgebersicht. Wir beschäftigen uns also mit den typischen Fragen, die Sie als Arbeitgeber haben, stellen dabei Neues aus der Gesetzgebung vor, Neues aus der Rechtsprechung. Dann haben wir immer ein Schwerpunktthema. Und wir haben zu verschiedenen Themen auch schon Interviews, vor allen Dingen mit Richterinnen und Richtern, durchgeführt. Unser Podcast richtet sich vor allen Dingen an GeschäftsführerInnen, an PersonalleiterInnen und PersonalsachbearbeiterInnen. Letztlich an alle, die Interesse am Arbeitsrecht aus Arbeitgebersicht haben. Hören Sie einfach mal rein.
Cross-Promo, Ende.
Liebe Kira, tausend Dank, dass du heute bei uns in der Folge warst. Es hat mir riesengroßen Spaß gemacht. Ich habe heute wieder vieles Neues gelernt. Alle Themen, Podcast-Folgen, auf die wir jetzt bei dir verwiesen haben, dein Buch, packen wir alles in die Shownotes. Große Leseempfehlung hier von meiner Seite auch nochmal an unsere Community. Danke, dass du da warst. Es war sehr schön.
Danke euch für die Einladung, hat Spaß gemacht.
Danke, Kira. Und wie immer, folgt uns auf LinkedIn, folgt dir Kira auf LinkedIn. Habt eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche. Happy HR.
Ciao.
Tschüss.